Deutschlandfunk. Der Tag.
Jeden Tag werden gerade neue Fälle von Ansteckungen mit den sogenannten Affenpocken gemeldet. Für den Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Schanasit ist das allemal Grund, aufmerksam zu sein. Allzu sehr beunruhigen aber sollte uns die Entwicklung nicht.
Wenn wir das jetzt mit den letzten beiden Jahren vergleichen, ist das natürlich ein ganz anderes Niveau. Das heißt, wir haben wenige Einzelfälle einer Viruserkrankung, die sich sehr schwer überträgt. Wenn wir das mit dem SARS-CoV-2 vergleichen, wo jetzt ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, das gut vergleichen können. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, hier steht nicht zu befürchten, dass es zu einer Pandemie kommt. Nichtsdestotrotz müssen natürlich diese Fälle sehr genau aufgeklärt werden. Die Erkrankung muss weiter erforscht werden, damit wir verstehen, warum es zu dieser Häufung jetzt kommt.
Aus unserer Forschungsredaktion erfahren wir, was wir über diese Virusinfektion wissen sollten. Vorher aber ist hier das Weltwirtschaftsforum in Davos Thema, bei dem sich viele heute fragen, brauchen wir diese Werbeveranstaltung einer globalisierten Weltwirtschaft eigentlich noch? Die Macher selbst stellen die Ukraine und Russlands Angriffskrieg in den Mittelpunkt aller Gespräche, sprechen auch von einem historischen Wendepunkt. Da kann Wirtschaftsminister Robert Habeck nur zustimmen.
Es ist ein Scheitelpunkt der Globalisierung und wir stehen scheinbar vor einer Wahl weiter so, also die Welt zu organisieren nach dem Profitdenken, nach dem Günstigkeits- und Billigkeitsprinzip oder einem Auseinanderbrechen der Globalisierung in lauter neue Nationalismen, also Donald Trump, Brexit, jedes Land kümmert sich nur um sich selbst. Beides kann nicht richtig sein, also brauchen wir einen neuen Weg, einen neuen Ansatz, eine neue europäische Initiative.
Und das ist mehr als nur Wunschdenken. Michael Watzke, unser Reporter auf dem Zauberberg, erlebt gerade tatsächlich eine Art Zeitenwende. Auch das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Hallo nach Davos, Michael. Schön, dass wir reden können.
Freut mich auch.
Michael, du hast mir schnell noch das Signal gegeben, bevor wir diese Aufzeichnung machen, dass wir am besten gleich als erstes über eine Ausstellung in Davos sprechen. Man hört ein bisschen Verkehr im Hintergrund. Du bist unterwegs. Genauer gesagt geht es um die Ausstellung Russian War Crimes House. Was ist das für ein Ort? Was ist dort zu sehen?
In der Tat. Ich komme gerade aus diesem Russland-Haus, das bis vor 2 Jahren, also beim letzten World Economic Forum, die Heimstatt Russlands war, also sozusagen ein Platz, ein Davoser Café, das Russland angebietet hatte, um dort Business zu machen, um dort Investoren anzulocken. Und dieses Russlandhaus, Russia House, ist jetzt eine Ausstellung über russische Kriegsverbrechen. Ich war bis vor wenigen Minuten in dieser Ausstellung drin. Jetzt ist da gerade ein Vortrag mit verschiedenen Experten, beispielsweise der ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten und High Commissioner für die Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Deswegen kann ich da jetzt gerade nicht drinstehen, aber ich kann berichten, wie es dort drin aussieht. Und es ist tatsächlich eine beeindruckende Ausstellung, die wirklich sehr ans Herz geht und leider auch an die Nieren geht, weil man dort Bilder sieht, die man möglicherweise auch in Medien in den letzten Wochen nicht gesehen hat. Also vor allem Kinder, die unter diesem Krieg am meisten leiden. Man sieht Aufnahmen aus Krankenhäusern, wie Eltern um ihre Kinder, wie Ärzte neben den Eltern stehen, um die Kinder kämpfen. Also das ist sehr, sehr beeindruckend und es ist gleichzeitig auch sehr wissenschaftlich, denn man sieht, dass diese Ausstellung schon versucht, auch zu dokumentieren, nicht einfach nur Emotionen zu schüren, sondern auch genau darzulegen, wo ist was passiert, wer hat was getan und wem ist das passiert. Das ist eine Aufgabe, die hier in Davos jetzt gemacht wird. Und das, finde ich, macht mir Mut, denn dieses Davoser Forum war in den vergangenen Jahren tatsächlich immer nur, in Anführungszeichen, ein Wirtschaftstreffen. Aber in diesem Jahr passieren hier Dinge, die ich von Davos so nicht gewohnt bin.
Um dich dann nochmal gedanklich mitzunehmen. Wir hatten früher lange Zeit dieses sogenannte Russlandhaus, ein Zentrum für viele Gespräche und Treffen während des Weltwirtschaftsforums. Jetzt haben wir da diese Ausstellung über russische Kriegsverbrechen, über mutmaßliche, du hast das gerade geschildert. Ist das schon ein, möglicherweise das wichtigste Beispiel dafür, was alles anders ist bei dieser Ausgabe, bei dieser ersten Ausgabe nach der Pandemie des Weltwirtschaftsforums?
Ich bin skeptisch gewesen und ich bin es immer noch, weil Davos schon auch immer viel Reden ist und aus meiner Sicht wenig tun. Das habe ich teilweise kritisiert. In den letzten Jahren fand ich es trotzdem immer wichtig, dass man sich hier trifft, dass bestimmte Themen zumindest besprochen werden. Aber rausgekommen ist seltener was. Jetzt ist tatsächlich etwas anders. Diese Gemeinschaft zumindest der westlichen Staaten, der Demokratien und deren Wirtschaftslenkern hier, die ist zu spüren. Die ist zu spüren in diesem Russia War Crimes House. Die ist zu spüren im Kongresszentrum bei den Vorträgen. Es sind sehr viele ukrainische Speaker. Es war natürlich heute die Eröffnungsrede von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Es waren auch die beiden Klitschko-Brüder in Person hier in einer Session. Es waren 5 Parlamentarierinnen aus der Ukraine, die berichtet haben. Also das ist tatsächlich das zentrale Thema. Das ist das, was alles hier beeinflusst. Und dieser Geist, der da entstanden ist, der ist tatsächlich neu. Das habe ich so in Davos noch nicht erlebt. Davos ist tatsächlich eher Business machen, Geschäfte abschließen und Partys feiern und Kontakte knüpfen. Das war es jedenfalls in den vergangenen Ausgaben. Da ist jetzt tatsächlich schon etwas anders geworden. Das finde ich positiv. Und ich bin gespannt, wie sich das im Verlauf des heutigen Tages und in den nächsten Tagen hier auch auswirken wird auf die Stimmung und auf das, was tatsächlich in Davos auch rauskommt.
Es war immer sehr eindrücklich und beeindruckend, wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sich per Video in andere Parlamente hat schalten lassen, zu anderen Anlässen gesprochen hat. War das, du warst ja dabei heute, auch bei diesem Anlass so?
Ja, und es ist natürlich ein anderes Publikum hier. Es ist eine andere Zusammensetzung, es ist eine weltweite Zusammensetzung. Auf der Gästeliste in Davos unter diesen etwa 2500 Teilnehmern sind wirklich Menschen von A wie Albanien bis Z wie Simbabwe. Also da ist wirklich die ganze Welt vertreten. Es sind viele Politiker, auch viele hochrangige Politiker, vielleicht nicht so viele wie vor 2 Jahren. Aber wenn man irgendein Land antippt, dann ist da meistens entweder der Präsident oder der Prime Minister tatsächlich auch hier. Es sind viele Wirtschaftskapitäne hier und Kapitäninnen von Firmen wie IKEA, Roche, auch Waffenfirmen natürlich. Also hier treffen sich tatsächlich viele. Und dann diese Rede von Zelensky, der per Video zugeschaltet wurde. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis es dann tatsächlich losging. Sein Gesicht sehr, nicht versteinert, aber doch sehr hart und ich finde gehärtet in den letzten Wochen. Das hat er auch beschrieben. Jeden Morgen bekommt er als erstes eine Statistik mit den Gefallenen und mit den Toten im Land. Heute Morgen seien es 83 gewesen. Es war nicht ganz klar, ob es 83 Soldaten oder 83 Zivilisten oder insgesamt 83 Menschen sind. Aber es ist jeden Tag eine lange Liste und derzeit wird sie wohl auch länger, so hört man. Und so hat Zelensky in dieser Rede gesagt, die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite wird nicht kleiner, sondern eher größer. Und dann diese Rede, 20 Minuten nur, danach noch 2 Fragen von Klaus Schwab, dem 84 Jahre alten Gründer dieses Forums. Das war schon beeindruckend und auch natürlich deshalb, weil Zelensky auch hier, so wie er das in Landesparlamenten getan hat, den Anwesenden ins Gewissen redet und ihnen was ins Stammbuch schreibt. Egal, ob das im Deutschen Bundestag ist oder vor der UN. Und hier ist es natürlich den Wirtschaftslenkern. Er hat eine Art Marshallplan gefordert. Er hat den Namen Marshall, dem früheren US-Außenminister, auch erwähnt und hat gesagt, die Ukraine braucht jetzt schon und natürlich vor allem dann, wenn der Krieg vorbei ist und er hofft mit einem Sieg der Ukraine vorbei ist, dann braucht die Ukraine monatlich etwa 5 Milliarden Euro Aufbauhilfe. Das war schon etwas anderes, diese Rede, als viele, viele Reden, die Zelensky in den letzten Tagen, Wochen, Monaten vor Landes- oder Bundesparlamenten gehalten hat.
Diejenigen, die das Weltwirtschaftsforum auch dieses Jahr dann wieder organisieren, die sprechen ja selbst von einem historischen Wendepunkt, an dem diese Veranstaltung steht. Traditionell war die Botschaft ja immer Freihandel, Zusammenarbeit, Globalisierung. Das wirkt ja einigermaßen aus der Zeit gefallen. Zumal in Zeiten der Krise, des Krieges, der Pandemie, hoher Inflationsraten. In diese Stimmung ist dann auch Robert Habeck da aufgetreten, der ja der Zeitenwende, die wir alle erleben, gerade mit Blick auf die Weltwirtschaft, eine neue Richtung geben will. Welche Botschaft hatte er heute dabei?
Das fand ich spannend, dass Robert Habeck, der in dieser 5er-Runde, zu der auch zum Beispiel noch ein indischer Energieminister gehörte und Präsidenten von oder ein Präsident einer Ölfirma, dass Robert Habeck dort auf Englisch, und er war der Erste, der befragt wurde in diesem Panel, zwar gesagt hat, wir dürfen nicht raus aus den Weltmärkten, also es war keine Antikapitalismusrede, aber wir brauchen neue Regeln für diese Märkte. Das ist eine Message gewesen, da war mein Eindruck, die ist bei vielen in diesem Jahr auf fruchtbareren Boden gefallen, als sie es vielleicht vor 2 oder 3 Jahren gefallen wäre. Denn tatsächlich sagt Habeck, so wie die aktuelle Situation ist, mit der Knappheit von Energien, nutzt Russland und Putin diesen selbst begonnenen Krieg aus, weil Russland sozusagen daran verdient, an den gesteigenden Energiepreisen. Und da, sagt Habeck, müsse man sich von den Regeln lösen, man müsse die Preise senken. Wie genau das gehen soll, das hat Habeck offen gelassen. Und es kann auch nur dann gehen, wenn wirklich alle mitmachen. Aber da saß neben ihm halt auch schon ein indischer Energieminister, der in seinen Ausführungen deutlich machte, Indien wird da eher nicht so mit ziehen. Und wenn wir auf die Weltkarte schauen, China zieht eben auch nicht mit. Das heißt, solche Regeländerungen der weltweiten Wirtschaft funktionieren halt nur, wenn genügend Länder, genügend Politiker sich dem auch fügen. Trotzdem fand ich es spannend, dass Habeck das hier gefordert hat. Es war ein interessanter Vortrag. Ich hatte den Eindruck, dass die Luft da tatsächlich geknistert hat. Und nachher, als dann Fragen gestellt werden durften, gingen fast alle Fragen auch an Robert Habeck, der dieses Panel tatsächlich, so würde ich sagen, angeführt hat.
Du hast ja gesagt, dass du skeptisch angereist bist nach Davos mit der Frage, ob sich dieses Forum bewähren kann in diesen schwierigen Zeiten des Krieges. Und du hast gesagt, na, du hast schon den Eindruck jetzt, zumal, sagen wir mal, mit der Ausstellung, dass etwas dabei ist, sich zu ändern. Kannst du für dich jetzt schon sagen, dass diese Veranstaltung sich in diesem Punkt bewährt hat, dass sie glaubhaft einen anderen Kurs einschlagen wird, oder wird sich das erst noch in den nächsten Tagen jetzt auch zeigen müssen?
Ich stehe halt immer noch unter dem Eindruck dieser Ausstellung, aus der ich gerade rauskomme. Und ich muss gestehen, dass ich mit den Tränen gekämpft habe. Also ich habe dort Bilder gesehen. Und nochmal, das waren keine Bilder, die auf die Tränendrüse drücken wollten. Das waren oft Bilder aus der Ferne eher sogar. Aber man sieht halt, was dort passiert. Und ich will meinen Eindruck vom World Economic Forum und von Davos natürlich nicht von solchen Bildern alleine beeindrucken lassen. Aber ich kann mich dem nicht ganz entziehen. Und ich bin froh, dass so etwas hier stattfindet, dass die Veranstalter, die in den vergangenen Jahren immer auch von Russland profitiert haben und die Russland hofiert haben. Das muss man einfach sagen. Klaus Schwab, der auch andere Weltlenker von Donald Trump über den chinesischen Präsidenten immer hofiert hat, der hat auch Russland mit einbezogen in diese Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist jetzt anders und das ist auch ehrlich, was das World Economic Forum hier dieses Jahr gemacht hat. Es hat einen klaren Schlussstrich gezogen. Das finde ich gut. Und dann ist es natürlich ein gutes Gefühl zu merken, dass hier scheinbar auch in der Wirtschaft sich so etwas durchsetzt wie Nachhaltigkeit im Sinne von Geopolitik, dass man sagt, wenn wir hier nicht auch deutlich machen, was ist für Wirtschaft möglich und was nicht, dann werden wir solche Dinge wie die russische Invasion in der Ukraine in Zukunft auch in anderen Ländern sehen. Also ich, um es kurz zu machen, hoffe, dass sich hier etwas verändert hat. Und ja, wenn man etwas verändern will, muss man es gemeinsam tun. Und diese Gemeinsamkeit muss man irgendwie auch zeigen. Die muss sich irgendwo manifestieren. Das kann sie hier in Davos, in diesem anderen Davos. Das ist ein anderes Davos. Und ich habe die Hoffnung innerlich, dass sich hier tatsächlich auch mehr tut und dass vielleicht von hier ein Impuls ausgeht, der dann auch in der Wirtschaft Regeln bricht oder Regeln ändert, so wie Robert Habeck das heute gefordert hat, und damit auch die Politik beeinflusst und vielleicht am Ende auch der Ukraine hilft in ihrem Kampf gegen die russische Invasion.
Michael, vielen Dank für deine Einschätzung. Alles Gute für die nächste Zeit in Davos. Danke dir für heute.
Danke dir, Jasper.
Vielleicht geht es ja anderen auch so. Die Meldungen über Infektionen mit den sogenannten Affenpocken haben mich erst einmal nicht sonderlich beunruhigt. Wenige Fälle habe ich gelesen, milde Symptome. Die Betroffenen sind meist innerhalb von wenigen Wochen wieder auf den Beinen. Inzwischen aber hat die Weltgesundheitsorganisation, hat die WHO, über 100 Fälle außerhalb von West- und Zentralafrika bestätigt. In den USA, in Großbritannien, in der Schweiz, in Österreich, in Griechenland. 3 Fälle wurden inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen. Auf einen in Bayern folgten dann am Wochenende 2 weitere in Berlin. Und die Weltgesundheitsorganisation fordert dringend dazu auf, das Bewusstsein für diese Virenerkrankung zu erhöhen. Da steigt nach mehr als 2 Jahren Corona-Pandemie dann doch etwas der Puls. Gut also, dass wir unsere Forschungsredaktion hier im Deutschlandfunk haben und Lennart Pyritz, bei dem ich jetzt alle Fragen loswerden kann. Grüß dich, Lennart.
Hi, Jasper.
Schön, dass du ins Studio gekommen bist. Ich habe ja den Begriff Affenpocken vorher noch nie gehört. Also fangen wir mit dieser grundlegenden Frage an. Was sind Affenpocken?
Okay, fangen wir ganz grundlegend an. Also Affenpocken sind eine Infektionskrankheit, die durch das Affenpocken-Virus verursacht wird. Auf Englisch Monkeypox Virus, deswegen wird das auch als MPV abgekürzt. Die gehören zu den Orthopox-Viren, noch ein Fremdwort, aber zu denen zählen auch die Variola-Viren. Das Wort kennt man vielleicht, Variola, die echten Pocken bei Menschen auslösen. Also die Pockenerkrankung, die glücklicherweise ja seit ungefähr 40 Jahren als ausgerottet gilt. Vielleicht gleich ein Unterschied zu SARS-CoV-2, weil du das ja auch in der Anmoderation jetzt erwähnt hast. SARS-CoV-2, RNA-Virus. Bei Pockenviren liegt das Erbgut dagegen in Form von DNA vor, also ein molekularbiologischer Unterschied. Dadurch gelten die als relativ stabil, das heißt mutieren eher weniger. Affenpocken sind keine neue Infektionskrankheit, also ist jetzt kein neues Virus wie SARS-CoV-2, was plötzlich aufgetaucht ist. Sie wurden erstmals schon Ende der 60er Jahre, 1958, bei Affen in Gefangenschaft registriert, bei Makaken, ich glaube in Dänemark war das. Daher kommt übrigens auch der Name Affenpocken, weil die eben erstmals bei Affen aufgetreten sind. Bei Menschen gab es erstmals 1970 einen Fall, der registriert wurde in der Demokratischen Republik Kongo. Und das war bislang auch so die Region, wo vor allem Fälle aufgetreten sind, also in Zentral- und Westafrika. Vor 4, 5 Jahren gab es zum Beispiel in Nigeria einen größeren Ausbruch mit über 250 Fällen bzw. Verdachtsfällen, bei denen dann auch einige Menschen gestorben sind. Aber man kann an der Stelle vielleicht auch schon mal sagen, obwohl es eben kein neues Virus, keine neue Infektionskrankheit ist, gibt es doch noch relativ viele Wissenslücken zu Affenpocken, weil es eben doch eine relativ seltene Erkrankung ist. Und die Wissenslücken, die beziehen sich zum Beispiel darauf, wie sich die Viren verbreiten, auf Fragen der Diagnostik und Therapie. Darauf hat auch die WHO gerade noch mal verwiesen.
Also weil das jetzt meine nächste Frage natürlicherweise gewesen wäre, was wissen wir darüber, wie sich diese Viren übertragen, wie man sich ansteckt damit?
Das ursprüngliche Reservoir sozusagen, das sind wohl Nagetiere, gar nicht Affen, sondern Nagetiere. Darauf hat auch noch mal Martin Bär vom Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut verwiesen. Mit dem haben wir nach dem ersten aufgetretenen Fall in Großbritannien schon darüber gesprochen. Von daher ist der Name Affenpocken eigentlich etwas irreführend, bezieht sich eben darauf, dass die erst zum ersten Mal bei Affen eben festgestellt wurden. Aber Affen und eben auch wir Menschen, wir können uns mit diesen Viren infizieren. Wir sind dann sozusagen Fehlwirte, aber wir können uns trotzdem anstecken. Zum Beispiel eben durch Kontakt mit Sekreten von infizierten Tieren. Das ist also eine Zoonose, genau wie SARS-CoV-2. Das Virus kann zwischen Mensch und Tier springen. Und die Viren, die können dann auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Zum Beispiel durch Tröpfcheninfektionen über die Schleimhäute oder dann auch über Bläschen, die sich im Verlauf der Krankheit auf der Haut der Betroffenen bilden und dann so eine Kruste ausbilden. Oder auch durch infizierte Materialien ist wohl auch eine Übertragung möglich. Zusammengefasst, damit diese Affenpockenviren weitergegeben werden, braucht es relativ engen körperlichen Kontakt. Das ist also auch ein Unterschied zu SARS-CoV-2, wo ja auch nicht so enger Kontakt zum Beispiel über die Luft einfach ausreicht, um sich zu infizieren. Und dann die Inkubationszeit, das sind so 1 bis 3 Wochen. Also so lange dauert das bis zu 21 Tage, dass dann Krankheitssymptome auftreten können.
Und ich glaube, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Wie merkt man denn, dass man sich mit diesen Affenpocken infiziert hat? Wie merkt man die Ansteckung und wie gefährlich ist das Ganze?
Also klassische Symptome sind erstmal Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, wie es zum Beispiel auch ähnlich bei einer Grippe sein könnte. Grundsätzlich ähnelt sich das erstmal symptomatisch, wie es auch bei den echten Pocken eben durch dieses Variola-Virus ist. Und dann kommt es eben zu diesem charakteristischen Ausschlag. Das fängt erstmal so häufig in der Mundregion an, breitet sich dann auf andere Körperregionen weiter aus. Und dann entstehen eben diese Bläschen, charakteristische Bläschen, von denen ich ja eben schon kurz gesprochen habe, die dann verkrusten. Und sobald diese Krusten von den Bläschen abfallen, gelten die Betroffenen nicht mehr als infektiös. Unterschied zu den echten Pocken ist, hast du gerade auch gefragt, wie schwer verläuft die Krankheit meistens? Glücklicherweise milder in der Regel als bei den echten Pocken, also bei der Variola. Es kann aber auch bei Affenpocken zu schweren Verläufen kommen und auch zu Todesfällen. Da liegen die Zahlen so nach bisherigen Erkenntnissen ungefähr im einstelligen Prozentbereich. Die sind aber auch mit Vorsicht zu genießen. Die beziehen sich auf Ausbrüche in Afrika. Kann also je nach Gesundheitssystem und medikamentöser Versorgung und so weiter auch dann durchaus unterschiedlich ausfallen. Und der Verlauf hängt auch von der Virusvariante ab. Da ist jetzt auch immer von zwei Varianten die Rede, die zentralafrikanische und die westafrikanische. Und die Verläufe bei der westafrikanischen Variante, die sind offenbar etwas weniger gefährlich, etwas milder.
Wir haben es mit einer Viruserkrankung zu tun, die zunächst einmal begrenzt, die man schon länger kennt, aber die begrenzt war auf eine bestimmte Region. Was wissen wir jetzt über diese Fälle, die jetzt auf einmal in Europa ja ziemlich gehäuft, wenn auch nur Einzelfälle, aber es sind ja gehäufte Fälle, die jetzt in Europa, in Australien, in den USA überall auftreten.
Knüpfe ich mal direkt an die letzte Antwort an. Es ist wahrscheinlich oder offenbar die etwas ungefährlichere westafrikanische Variante, die zumindest bis jetzt nachgewiesen werden konnte bei diesen Fällen. Da gilt es natürlich noch weitere Analysen abzuwarten, ob auch die andere Variante da eventuell zirkuliert. Wenn man kurz zurückschaut, der erste Fall jetzt dieses aktuellen Ausbruchs, der wurde Anfang Mai, am 7. Mai in Großbritannien registriert. Das war eben eine Person, die kurz vorher in Nigeria war. Und das waren eben auch so sozusagen das Beispiel, Paradebeispiel für die Infektionsfälle, wie sie vorher in Europa in der Vergangenheit aufgetreten sind, sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, importierte Fälle über Reiserückkehrer. Und genau dieses Bild hat sich eben mittlerweile im aktuellen Ausbruch verändert, hast du auch schon angesagt. Inzwischen gibt es eben mehr als 130 bestätigte Fälle und Verdachtsfälle. Die genaue Zahl nenne ich jetzt mal gar nicht, weil die hat sich wahrscheinlich bis zum Ausstrahlungstermin hier schon wieder überholt. Also da wirklich täglich oder stündlich von neuen Fällen berichtet. Also mehr als 130 bestätigte und Verdachtsfälle in zahlreichen Ländern. Europa, Kanada, USA, Australien, du hast ja auch schon ein paar aufgezählt. Und da kommen eben ständig welche hinzu. Und auch in Deutschland gibt es Fälle. Ich glaube, es sind inzwischen 4. Einer in München und 3 in Berlin. Und das Neue ist eben offenbar, dass sich das Virus in Europa von Mensch zu Mensch ausbreitet. Also, dass da Infektionsketten bestehen ohne Verbindung nach West- oder Zentralafrika. Der Impfstoffforscher Leif Erik Sander von der Charité in Berlin hat aber zumindest vor einigen Tagen auf Twitter geschrieben, der aktuelle Ausbruch deutet auf eine veränderte Mensch-zu-Mensch-Übertragbarkeit hin.
Okay, jetzt lese ich in den Agenturen heute jedenfalls von Seiten der Weltgesundheitsorganisation, du hast das ja auch schon angesprochen, nach dem, was wir wissen über diese Viruserkrankung, ist für die Übertragung ein enger Körperkontakt erforderlich. Das hattest du schon angesprochen. Jetzt hat die WHO auch bestätigt, wonach sich im Moment bei diesen Fällen offenbar vor allem homo- und bisexuelle Männer anstecken. Das löst jetzt gleich wieder eine große Debatte darüber aus, ob man das eigentlich so genau sagen kann oder wie schnell da der Vorwurf im Raum stehen muss, dass man Aussagen macht, die bestimmte Gruppen, bestimmte Menschen einfach schlicht und weg diskriminieren könnten. Was genau kann man zu diesem etwas heiklen Punkt sagen?
Ich würde das auch sehr, sehr vorsichtig einordnen oder behandeln. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden viele Infektionen bei Menschen zugeordnet oder Menschen zugeordnet, die tatsächlich engen Kontakt zu anderen Menschen hatten. Das kann man sagen, aber das wurde eben nicht nur bei Männern festgestellt, sondern es gibt auch andere Personengruppen, die betroffen sind. Das zeigen auch Untersuchungen zu vorherigen Ausbrüchen in Afrika beispielsweise, dass da ganz unterschiedliche Personengruppen betroffen sind. Da ist es also aus meiner Perspektive sehr wichtig, nochmal darauf zu verweisen, dass man da Spekulationen jeder Art vermeiden sollte, dass man da sehr vorsichtig sein muss, da nicht voreilig in Diskriminierung oder in irgendeiner Weise Diskriminierung auszuüben. Das Entscheidende scheint eben enger körperlicher Kontakt zu sein. Ich würde das nochmal mit den Worten von Leif Erik Sander so ausdrücken: Affenpockenviren interessieren sich nicht für sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Es geht nur um engen Körperkontakt mit möglichst vielen Menschen. Dadurch kann sich das Virus verbreiten, das ist alles.
Kommen wir zu dem Punkt, der dann auch viele interessiert, wenn man darüber spricht, dass gehäuft Fälle aufgetreten sind und wir auch schon so ein bisschen geklärt haben, wie gefährlich oder nicht so gefährlich diese Viruserkrankung ist. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann? Du hast von Pocken gesprochen, da gibt es eine Impfung. Gibt es also eine Impfung, gibt es eine Therapie?
Genau, das gibt es. Beides, also es gibt Impfung gegen Pocken und Impfung gegen Affenpocken und es gibt auch ein antivirales Medikament. Fangen wir erstmal mit dem Impfstoff gegen Affenpocken an. Der ist in Nordamerika zugelassen, USA und Kanada, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Impfung gegen die echten Pocken, die schützt offenbar auch zu einem relativ hohen Prozentsatz vor Affenpocken. Darauf hat auch schon Martin Bär vom Friedrich-Löffler-Institut verwiesen. Und die Impfung schützt sogar auch noch dann, wenn sie wenige Tage nach einer Ansteckung bzw. nach dem Kontakt zu einem Infizierten oder einer Infizierten gegeben wird. Es gibt seit Januar 2022 auch ein antivirales Medikament. Das stört die Vermehrung der Affenpockenviren. Das ist in der EU zugelassen. Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Tecovirimat. Laut RKI eine mögliche Therapieoption, vor allem für immungeschwächte Patientinnen und Patienten, aber bisher nicht breit verfügbar.
Aber das ist ja erstmal ganz, kann man sagen, beruhigend, dass es dann doch ganz gute Behandlungsmethoden gibt, dass es eine Impfung gibt, dass man sich darum kümmern kann. Was ist deine Einschätzung im Moment, wo du ja auch gesagt hast, dass man vieles noch gar nicht weiß über die Erkrankung, weil sie eben so begrenzt war, so selten und auf eine Region eingeschränkt. Müssen wir jetzt etwas tun, um diese Ausbreitung zu stoppen, zu verhindern? Müssen wir da jetzt uns was überlegen?
Da würde ich mich natürlich schon auf WHO und Expertinnen und Experten auf dem Gebiet verlassen oder zurückziehen. Die Weltgesundheitsorganisation, die fordert zumindest eine Reihe von Maßnahmen, das ist in der Anmoderation ja auch schon gesagt. Gegen die weitere Ausbreitung der Affenpocken geht erstmal ganz grundsätzlich darum, Menschen und Gesundheitssysteme für diese Erkrankung zu sensibilisieren. Die taucht eben relativ selten auf, zumal in Europa waren es bisher eben eigentlich nur Einzelfälle. Jetzt ist es natürlich sinnvoll, überhaupt erstmal die Diagnose für Affenpocken sozusagen ins Bewusstsein zu bringen und dann gegebenenfalls auch zu prüfen und Infizierte eben entsprechend zu erkennen und dann behandeln zu können. Dann ganz aktuell, das kam jetzt heute, die Nachricht, die britische Gesundheitsbehörde hat als empfohlene Quarantänezeit für enge Kontaktpersonen von Infizierten 3 Wochen festgesetzt. Die belgischen Behörden eine 3-wöchige Isolation für Infizierte. In Deutschland gibt es da offenbar noch keine solchen Empfehlungen. Es wird aber daran gearbeitet, hat das RKI auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt. Und Gesundheitsämter könnten aber Isolierung und Quarantäne anordnen. Ob in Deutschland eine Pockenimpfung für Kontaktpersonen und Risikogruppen empfohlen werde, das sei noch Gegenstand der fachlichen Abklärung, heißt es in einem Bericht des Bundesgesundheitsministeriums, auch nach Angaben der dpa. Die Bundesregierung hat aber wohl immer noch rund 100 Millionen Dosen Pockenimpfstoff eingelagert, wovon 2 Millionen Dosen an die WHO gespendet wurden. Und grundsätzlich gilt, das hatten wir schon zweimal im Gespräch, jetzt ist es erstmal wichtig, weiter Daten zu sammeln, weiter auszuwerten, Genomsequenzierungen der Viren zu erstellen, um zu erkennen, ob sie sich verändert haben, um Infektionsketten nachzuvollziehen, zu sehen, geht das alles auf dasselbe Virus oder auf dieselbe Virusvariante zurück und um darüber vielleicht auch dann Rückschlüsse auf den Ursprung des Virus eben ziehen zu können.
Man liest ja jetzt in den Kommentaren schon, wir leben in einem neuen Zeitalter der Pandemien und so weiter und das lässt so ein bisschen den Schluss nahe, so Obacht, könnte sein, dass es jetzt die nächste Pandemie die uns allen droht. Ist das viel zu früh, das zu sagen, oder ist das viel zu schnell gesprungen?
Ich denke, das ist zu früh, das zu sagen, oder das ist beim jetzigen Wissensstand auch nicht angezeigt, sozusagen. Also ich stimme zu, das ist extrem viel mediale Aufmerksamkeit. Da spielt natürlich auch die Corona-Pandemie und die Erfahrung der letzten Jahre eine Rolle, wo alle sozusagen die schmerzhafte Erfahrung so einer Pandemie machen mussten. Und es ist natürlich auch ein ungewöhnliches Ereignis, weil es in Europa eben noch keinen größeren Ausbruch mit diesen Affenpocken gab. Es ist also sicherlich richtig, jetzt vorsichtig zu sein und schnell einen möglichst guten Überblick zu bekommen und auch Kontrolle über diese Infektionsfälle zu gewinnen. Das kann nicht falsch sein, das gilt aber bei anderen Krankheiten auch. Es macht einfach Sinn, Krankheiten frühzeitig einzudämmen, zumal Krankheiten, bei denen es noch Wissenslücken gibt und die potenziell bei einzelnen Personen auch einen schweren Verlauf nehmen können. Auf der anderen Seite sollte man sicherlich auch Augenmaß bewahren und da eben nicht in Panik verfallen. Fabian Lehnderz, der ist Gründungsdirektor des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald, ein neues Institut, was genau diesen Wissenschaftsbereich untersucht, Zoonosen. One Health, also sozusagen, wie hängen Umwelt, Tiergesundheit, Menschgesundheit zusammen? Der hat sich gegenüber dem Science Media Center geäußert und gesagt, ich würde dies bereits als eine Epidemie bezeichnen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Epidemie lange dauern wird. Die Fälle über Kontaktverfolgung sind gut einzugrenzen und es gibt auch Medikamente und wirksame Impfstoffe, die gegebenenfalls eingesetzt werden können. Und als letzte Stimme vielleicht noch der Virologe Gerd Sutter von der LMU München. Auch gegenüber dem Science Media Center hat er gesagt, Zitat, Übertragung der Affenpocken sind im Vergleich zu anderen Infektionen wie zum Beispiel Influenza oder eben Covid-19 relativ ineffizient und führen in Verbindung mit adäquaten Maßnahmen zur Diagnose und Kontaktermittlung meist nur zur Ausbildung kurzer Infektionsketten. Die Gefahr einer größeren Epidemie in Deutschland bzw. Europa ist daher als gering einzuschätzen. Auch die Möglichkeit eines Übertritts des Virus in ein Tierreservoir in Europa erscheint unwahrscheinlich. Das waren jetzt ein paar Stimmen, ein paar Einschätzungen.
Und alles in allem eher beruhigend, also wachsam sein, ja, vorsichtig sein, ja, genau drauf schauen, mehr darüber lernen, aber jetzt nicht in Panik verfallen. Das ist, glaube ich, unterm Strich die Empfehlung des Tages. Lennart, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio.
Gerne.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 23. Mai 2022. Danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.